Ja, also wir haben uns beschäftigt oder haben begonnen uns zu beschäftigen mit den Seligpreisungen, nämlich aus einem ganz bestimmten Grund, weil wir jetzt lange Zeit schon besprechen, den Menschen, der auf die Erde gestellt ist, zwischen die himmlischen Hierarchien einerseits und, wenn man so will, die unterirdischen Hierarchien, also die Reiche der Unterwelt, wenn man so will. Also das heißt, für uns als Menschen im Einzelnen, Individuellen heißt das so viel wie, hier haben wir es mit dem Überbewussten zu tun und da mit dem Unterbewussten im Wesentlichen zu tun. Und mit unserem Tagesbewusstsein stehen wir irgendwo da dazwischen. Also das heißt, im Großen gilt das für die ganze Welt, also da der Kosmos und da die Erde mit dem Erdinneren, halt von, aus geistiger Sicht gesehen natürlich, ne, das Querschnitt nur genommen, sondern also die geistige Schichtung der Erde. Aber dasselbe gilt für uns als Menschenwesen genauso. Also wir haben genau die gleiche Schichtung irgendwo. Und, es sind eben neun Engelhierarchien, es sind neun Schichten des Erdinneren, wenn man so will, von denen wir äußerlich eben nur die mineralische Erde kennen. Also das ist das, was wir halt angreifen können, und dann geht es in tiefere Schichten. Da ist es bereits ein antiätherischer Bereich, ein lebensvernichtender Bereich, ein Todesbezirk. Hat aber auch gewisse Eigenschaften des Ätherischen, es würde zum Beispiel total sich ausdehnen, wenn nicht die Last der mineralischen Erde das zusammenhalten würde. Der Erdendampf zum Beispiel ist was seelisch-astralisches. Und diese Gliederung gibt es immer wieder, aber es wird immer geistiger, je wärmer da hinunterkommen, aber halt im gegensätzlichen Sinn zu den Hierarchien oben. Also die Kräfte werden immer stärker, je tiefer wir gehen, aber sie werden in gewisser Seite geistiger oder antigeistiger, wie man es nennen will. Daher hängen sie auch bis zu einem gewissen Grad mit den Widersacherkräften zusammen. Sie hängen auch zusammen mit verschiedenen Naturkräften. Also Steiner hat ja mal geschildert, wie Elektrizität und Magnetismus etwas damit zu tun haben, dass die Ätherkräfte, die normal aus dem Kosmos wirken, eben in die untersinnliche Welt hinunter verlegt werden. Also das heißt, namentlich der Lichtäther, wenn der in die untersinnliche Welt geht, dann erscheint es als Elektrizität. Wenn der Klangäther nach unten gespiegelt wird, dann erscheint er im weitesten Sinne als Magnetismus, also mit den ganzen Kräften, die damit zusammenhängen. Das sind zum Beispiel wesentlich auch für die Kräfte die Struktur der Atome, wenn man so will. Obwohl ich gleich sage, Atome sind natürlich keine Dinge, sondern Kräftekonstellationen, aber da spielen magnetische Kräfte und magnetische Ordnungen eine ganz wesentliche Rolle. Und dann gibt es eben noch eine sogenannte dritte Kraft, von der Steiner spricht, das ist also dann, wenn der Lebensäther nach unten ins Untersinnliche verwandelt wird, ins Untersinnliche gestürzt wird, und das, sagt er, sind stärkste Vernichtungskräfte. Das hängt zusammen, vermutlich, also einerseits mit den Kernkräften, andererseits aber auch wesentlich mit der Schwerkraft, mit den Schwerekräften, also alles das, was den Kern eigentlich die stärkste Verdichtung zustande bringt. Nicht? Weil der Kern ist ja eigentlich das Schwerste, auch im Atom, und das Verdichtetste. Ist auch kein Gegenstand, aber dort sind auf jeden Fall stärkste Masse und Schwerekräfte konzentriert. Im Kern wird das, was rundherum ist, die Hülle, die aus leichten Elektronen besteht, die ist 10.000 Mal größer als der Kern, trägt aber zur Masse, das heißt zu dem, was der Schwere unterliegt, im Grund fast nichts bei. Das ist irgendeine Kommastelle hinten. Also das heißt, das, was wirklich der Schwere unterliegt, das ist der Kern. Und das hängt mit den untersten Bereichen hier zusammen auch. Das werden wir vielleicht noch näher besprechen, also diese Dinge, weil das hat aber sehr, sehr starke Wirkungen, weil also die elektrischen und magnetischen Kräfte, die auch aus der Erde wirken, die haben einen sehr starken Einfluss auf den Menschen auch. Und namentlich auf die dunklen Seiten des Menschen, also auf das, was mit Doppelgänger zusammenhängt. Da wirken also die elektrischen und magnetischen Kräfte besonders stark und es werden die anderen auch noch zur Wirksamkeit kommen. Also die sind zum Beispiel in Amerika da eben sehr stark. Vom Boden her einfach, von der Geologie her wirken da sehr starke Kräfte. Ja, gerade also überhaupt in Amerika, die Westküste ist eine sehr interessante und sehr gefährliche Region, könnte man sagen, weil da wirklich höchste mit tiefsten Kräften zusammenstoßen. Also die ganze Westküste, wo dann auch also vor der Küste diese ganzen Grabenbrüche sind, also wodurch das also ja sehr erdbebengefährdet ist. San Francisco, Los Angeles, dann die ganze Erdbebenlinie, die dort ist. Und wo eine Kontinentalplatte nach unten zieht, wo immense Spannungen sind. Dort stoßen zugleich die stärksten untersinnlichen Kräfte zusammen mit den vom Pazifik herkommenden höchsten ätherischen Kräften. Weil eigentlich geht es also im Pazifikbereich zu den höchsten ätherischen Kräften hinauf.
Also weiter nach Westen nicht?
Genau. Aber da ist ein wirklich ein Bruch. Also wenn man das so irgendwie schematisch aufstellt, also wenn da der Westen wäre und da der Osten, so kann man das nicht. Nein. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das zeige. Ich versuche es euch zu beschreiben. Also wir hier in Mitteleuropa leben besonders stark aus dem Wärmeäther heraus. Also das ist unser Zentrum, also das ist die Gegend, wo wir sind, bis nach Deutschland hinein und ein bisschen in den Osten hinüber. Das ist das Wärmeätherische, das ist die Mitte, das hängt da sehr stark mit dem Ich zusammen, weil das Ich, das Geistige überhaupt wirkt eigentlich immer durch die Wärme. Also das heißt, das geistige Feuer geht über die Seelenwärme, über die ätherische Wärme, bis in die physische Wärme und daher lebt unser Ich am unmittelbarsten in der Blutwärme drinnen. Da ist es direkt tätig, da wirkt es hinein. So, jetzt kann es einerseits mehr nach unten gehen, also nach unten, was heißt, was kommt nach der Wärme? Luftelement, Wasserelement, festes Erdelement. Diese Dinge wirken mehr, je mehr ich nach Westen komme, wirken diese Dinge stärker. Also England zum Beispiel sehr stark das Salzelement, also das feste Element, Frankreich das flüssige und im Süden mehr unten das Luftelement. Wenn ich nach Osten gehe, also Russland hinüber, Asien dann hinüber, also Russland, diese große Weite von Russland ist vor allem mit dem Lichtäther, hängt sehr stark zusammen. Und zwar der Lichtäther, der, wie soll ich sagen, sich spiegelt an der Erde. Also das heißt, der Lichtäther, der aus dem Kosmos kommt, aber durch die Erde zurückgeworfen wird. Das wirkt sehr stark und je weiter ich nach Asien hinübergehe, umso stärker kommt dazu noch der Klangäther, der wirksam ist. Und wenn ich dann rübergehe zum Pazifik, das ist das Lebensätherzentrum schlechthin. Und das steigert sich also ziemlich bis zur Westküste von Amerika hin. Weil dort komme ich an den Pazifik heran. Und auf der anderen Seite, wenn ich es gesagt habe, wir gehen zum Luft-, Wasser-, Erdelement, ja, wenn es jetzt noch tiefer geht es zu den elektrischen, zu den magnetischen Kräften. Das ist das, was in Amerika besonders eine starke Rolle spielt. Also von der Ostküste kommend geht es also beginnend mit den elektrischen Kräften, dann immer stärker ins Magnetische, sogar bis hinunter eben zu dieser dritten Kraft irgendwo. Es ist nicht kein Zufall, dass in Nevada, das ist also schon mehr Richtung Westen da drüben, das große Testgelände für die ersten Atombomben war. Das ist kein Zufall, dass das genau dort passiert ist. Weil da kommen schon solche Kräfte heraus. Die Indianer kannten das auch. Also sie haben immer von dem Drachen gesprochen, der da lebt, irgendwo in der Erde sozusagen. Das sind genau diese Kräfte. Genau die Forscher haben das ja dann so irgendwie gesagt, also wir wollen den Schwanz des Drachen kitzeln. Das war so der gängige Ausdruck irgendwo. Und das haben sie dann auch getan.
Ja, die Atombombe zum Beispiel, oder die Atombomben, werden die jetzt zu dieser dritten Kraft, oder können die noch?
Die gehören sicher schon zur dritten Kraft dazu. Also Magnetismus und Elektrizität alleine reicht nicht aus dazu. Weil das sind die Kernkräfte, die mit was geht es also darum, Materie zu entfesseln, das heißt sprich die Energie freizusetzen, die drinnen sind. Das sind die stärksten Zerstörungskräfte einerseits, es sind aber auch die Kräfte, die die Erde irgendwann einmal Sonne werden lassen. Das darf man nicht vergessen. Weil das ist das, was die Materie auflöst und das, wenn man es jetzt physikalisch sagt, in Energie umsetzt.
Ja, durch Kernfusion eigentlich. Ne?
Ja, in reiner Form durch Kernfusion eigentlich. Das,
ja, welche Kräfte?
In reiner Form, sagen wir es einmal so.
Welche Kräfte liegen dann in der Schweiz in CERN zum Beispiel?
Also eher Fusionskräfte. Nämlich interessanterweise, im kleinsten Maßstab, weil die Kernfusion, wenn man es jetzt physikalisch betrachtet, besteht darin, dass die Kerne verschmolzen werden miteinander. Das heißt, es wird ja irgendwo, glaube ich, in Frankreich, ich weiß nicht, irgendwo wird gebaut, der erste Versuchsreaktor für Kernfusion. Wo man aber weiß, dass das frühestens, also 2050, kommerziell nutzbar sein könnte, wenn er funktionieren sollte. Aber das baut man also mit einem riesen Aufwand. Aber ich habe jetzt vergessen, wo das genau ist. Es ist erst jetzt im Anfangsstadium. Also es wird wahrscheinlich nicht vor 10 Jahren das erste Versuche passieren. Aber das ist ja nicht Kernspaltung, sondern Kernverschmelzung. Und das heißt, im Prinzip funktioniert es so, dass beschleunigte Atomkerne aufeinander geschossen werden. Und wo sie kollidieren, wenn die Aufprallgeschwindigkeit, das ist natürlich jetzt ein sehr materialistisches Bild, weil eigentlich sind es keine Dinge, muss man noch dazu sagen. Es ist, man könnte es vergleichen wie mit hochintensiven Lichtstrahlen, aber eines Lichtes, das auch der Schwere unterliegt. Im Grunde ist ein Elementarteilchen, also diese Kernbestandteile, ist im Grunde so etwas wie ein schwere beladener Lichtblitz. So kennt man das sagen, wenn man also das Teilchenbild ablegen will und sich das nicht vorstellen wie als Gegenstand, dann muss man sich vorstellen, es ist wie ein Lichtblitz, der aber der Schwerkraft unterliegt, während Licht in dem Sinn nicht der Schwerkraft unterliegt.
Wie ein Silberlichtblitz. Ja, wie ein Metall gleichzeitig.
So irgendwie. Und jedenfalls, wenn die mit genügender Wucht aufeinander prallen, dann wird die ganze Energie, die da jetzt drinnen steckt, entfesselt. Sie ist also normalerweise gefesselt in diesem, was ich will jetzt nennen, so ein Teilchenblitz, Lichtblitz darf ich nicht sagen, also schwere behafteter Lichtblitz, da ist diese ganze Kraft gefesselt drinnen. Also das heißt, man muss sich diesen Blitz wie so eine Art Lichtpaket vorstellen, das also nicht sich ganz in den Raum ausbreitet, nach allen Richtungen, sondern
sondern zusammengehalten wird. Und in dem Moment, wo die aber aufeinander prallen, mit genügender Geschwindigkeit, dann wird diese Entfesselung aufgehoben. Und dann wird es in eine Lichtenergie umgewandelt. Eigentlich in eine Lichtenergie im weitesten Sinne, sagen wir es einmal so. Also es ist nicht grundsätzlich was Böses, nur wenn wir es jetzt auf der Erde freisetzen, ist es zerstörerisch. Mhm. Das ist das Problem. Also das ist bei ganzen Arimanischen, es ist nie was grundsätzlich Böses. Mhm. Es ist nur etwas, was zur falschen Zeit am falschen Ort passiert.
Sagen wir, um die Wissenschaft was wirklich der Mund erreichen?
Naja, mit diesen Fusionsreaktoren, es wäre, davon geht man aus, eben halt eine saubere Art der Kernenergie, weil es würde also nachahmen den Prozess, der auf der Sonne stattfindet. Ich meine, dahinter steckt natürlich unbewusst dieses Ding, dass die Erde einmal Sonne wird. Und der Punkt ist halt, ob wir schon reif dazu sind, also diesen Prozess anzustoßen. Irgendwann wird das passieren und die Erde wird sich mit der Sonne wieder vereinigen. Die Frage ist, ob wir dann halt schon so weit sind, dass wir unsere geistige Entwicklung unter diesen Bedingungen dann weiter fortsetzen können, weil in so einem Körper können wir dann nicht mehr herumlaufen. Und um auf das CERN zurückzukommen, dort werden eben auch solche schwere beladenen Lichtblitze, wenn ich es jetzt so sagen darf, auch aufeinander geschossen. Allerdings dort nur einzelne. Naja, einzelne, es sind schon viele, viele Hunderttausende, aber es kollidieren nur einzelne, sagen wir mal so. Und wahnsinnig schwer, ich meine, das CERN ist ja riesengroß, Der Hauptring hat einen Durchmesser von mehr als 20 Kilometern. Und das ist hoch evakuiert. Also das heißt, der muss völlig luftdicht sein. Das dauert Monate, bis der so leer gepumpt ist, dass das Ganze überhaupt funktioniert. Weil sonst, es darf nicht sein, dass diese Strahlen mit einem Luftteilchen sozusagen kollidieren, weil dann funktioniert das Ganze gar nicht. Und da müssen zwei meistens Protonen oder sowas, also das sind positiv elektrisch geladene Teilchen, die werden durch Magnetfelder gehalten, sozusagen in einer Bahn gehalten und dann zum entsprechenden Zeitpunkt, und zwar zwei gegenläufige, also eine im Uhrzeigersinn, einer gegen den Uhrzeigersinn, und dann werden die wochenlang beschleunigt. Das dauert immer, auch durch Magnetfelder, also durch das Magnetfeld wird es immer schneller, bis die Geschwindigkeiten erreichen, die ja relativ nahe an die Lichtgeschwindigkeit herankommen. Weil der Haken bei den schwere behafteten Lichtblitzen, wenn man so will, ist, die haben die Neigung dazu, träge zu sein und nicht leicht in Bewegung zu kommen. Während Licht genau das Umgekehrte hat, Licht kann nie langsamer werden als Lichtgeschwindigkeit. Das ist sozusagen auch nicht schneller, aber es behält immer seins bei. Aber alles, was Schwere behaftet ist, kann niemals mehr als Lichtgeschwindigkeit kriegen. Es kann sie nicht einmal ganz erreichen. Also um es zu erreichen, wäre unendlich viel Energie notwendig. Unendlich viel. Das geht nicht. Aber man kann, in der CERN-Anlage ist sie immerhin auf, weiß ich nicht, 90-95% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Das ist also eine ganze Menge. Aber das dauert Wochen, bis das diese Geschwindigkeit hat. Also
die Steuerung, die geschieht von außerhalb diesem Grund.
Ja, natürlich. Da gibt es, das ist alles computergesteuert natürlich, weil diese tausenden Magnete, die das halten müssen, im richtigen Moment geschaltet werden oder so, um den Beschleunigungsimpuls zu geben und um das genau auf Bahn zu halten, weil wehe dieser Teilchen oder Lichtblitzstrahl da würde die Wand berühren, dann ist das ganze Ding kaputt. Also das heißt, die Magnetfelder müssen ganz exakt sein, dass sie den immer zentriert halten.
Ein Teilchen würde reichen?
Nein, ein Teilchen würde nicht reichen, aber es sind schon wesentlich mehr, es sind schon Millionen Teilchen. Aber man darf das nicht unterschätzen, also wenn die sehr, sehr schnell sind, haben die eine immense Energie, weil die Energie wächst mit dem Quadrat der Geschwindigkeit. Beim Auto zum Beispiel auch so, also es wächst quadratisch, daher auf einem gewissen Tempo wird es immer größer, der Schaden, der bei einem Unfall passiert. Also bei der doppelten Geschwindigkeit habe ich nicht den doppelten, sondern schon den vierfachen Schaden sozusagen. Und so steigert sich das. Und dazu kommt, und das ist noch entscheidender, dass die Masse zunimmt, wenn ich die Teilchen beschleunige. Das ist ein Effekt, der sich aus der Relativitätstheorie erklärt. Die Masse ist nämlich das, was der weiteren Beschleunigung Widerstand entgegensetzt. Also wir können ein schweres Auto anschieben, weil es so viel Masse hat. Und je mehr Masse, umso schwerer tun wir uns. Jetzt sagt aber die Relativitätstheorie, ja, aber kein massebehafteter Körper kann schneller werden als die Lichtgeschwindigkeit. Nach der normalen Newtonschen Mechanik wäre das keine Grenze, ich bräuchte halt viel Energie, aber es wäre keine Grenze. Jetzt geht es in die Formeln so ein, und das lässt sich aber dann auch messtechnisch nachweisen, was verhindert, dass das schneller werden kann als die Lichtgeschwindigkeit? Es wird immer massereicher. Nicht größer deswegen, aber es wird immer massereicher.
Heißt das zugleich schwerer?
Es heißt zugleich schwerer, wenn es im Schwerefeld ist. Also Masse, was ist der Unterschied zwischen Masse und Gewicht? Also ein Laib Brot hat auf der Erde, nehmen wir angenommen, 1 Kilogramm. 1 Kilogramm ist aber die Masse. Die Masse bleibt nämlich erhalten, auch wenn ich das Kilo Brot im Weltraum habe. Aber wie schwer ist es im Weltraum? Praktisch null. Es schwebt. Weil dort keine Schwerkraft wirkt. Also die Masse bleibt dasselbe, aber Gewicht hat es nur hier auf Erden oder am Mond ein Sechstel ungefähr des Gewichtes von hier. Also Gewicht hängt immer ab vom Bezugspunkt, wo das ist. Also ob eine Schwerkraft wirkt, ein Schwerezentrum da ist oder im keines da ist oder weit weg zumindest ist. Also die Masse nimmt zu, je schneller etwas beschleunigt wird. Und sie wird unendlich groß, theoretisch, wenn ich etwas auf Lichtgeschwindigkeit beschleunige. Und damit ist klar, dass ich die Lichtgeschwindigkeit nicht erreichen kann, weil dazu bräuchte ich wieder unendlich viel Energie. Weil eigentlich die Antriebsenergie, die ich reinstecke, verwandelt sich in Masse in dem Fall. Und die bremst sozusagen jede weitere Beschleunigung. Also es wird immer schwieriger. Darum kann man nicht so einfach ein Raumschiff bauen, das annähernd an die Lichtgeschwindigkeit sich bewegt. Das setzt Widerstand entgegen. Aber umgekehrt, wenn das jetzt plötzlich abgebremst wird und diese ganze Masse drinnen steckt, dann ist auch in einem relativ kleinen Ding eine immense Bewegungsenergie, die drin steckt und die einen immensen Schaden erzeugen kann dadurch. Also das ist eine mordsheikle Geschichte, das in CERN das da auf Schiene zu halten. Ich meine, abgesehen davon ist es natürlich hauptsächlich eine Stätte, die sehr viele Abfallprodukte für die Kriegstechnik erzeugt und solche Sachen. Die meisten Dinge sind so als Nebenprodukte entstanden von dort. Das ist halt so, das ist halt ein immens stark arimanisches Zentrum. Das, ich will damit nicht sagen, dass man sowas nicht machen soll, grundsätzlich nicht, oder weil es eh nichts nützen wird, wenn man das sagen, weil in dem Moment, wo es machbar ist, wird es gemacht. Das braucht man sich keiner Illusion hingeben. Also die viel wichtigere Frage ist, welche Gegengewichte man setzen kann, wenn man entsprechende geistige Gegengewichte setzen kann. Also jedenfalls, wir sind schon sehr dran, diese untere Kräfte da zu kitzeln. Sehr, sehr verfrüht eigentlich. Weil gerade die Handhabung dieser dunklen Kräfte eine sehr, sehr starke moralische Entwicklung erfordert eigentlich. Weil es sind da einfach Kräfte zur Verfügung, die, wenn sie missbraucht werden, also unheimlich zerstörerisch sind. Mit den Ätherkräften ist das anders, die mit den kosmischen Kräften, wenn ich die einsetze. Das Problem bei diesen da unten, nämlich die Ätherkräfte oben, das ist der Punkt, die erfordern von Haus aus, damit sie überhaupt wirksam werden können, eine gewisse geistige Entwicklung des Menschen, sonst kann ich sie gar nicht einsetzen. Das ist bei denen unten nicht unbedingt der Fall, sondern ich kann sie auch wachrufen, ohne dass ich diese moralische Entwicklung durchmache, dann werden sie aber sehr leicht schädlich. Das ist das Problem. Also das heißt, man kann natürlich Elektrizität verwenden, man kann Magnetismus verwenden, man kann gewisse Dinge mit der Kernkraft machen, obwohl es nicht jetzt unbedingt Kernkraftwerke sein müssen, aber die Frage ist, mit welcher moralischen Verantwortung mache ich das? Und da das heute völlig entkoppelt ist im Grunde, oder weitgehend entkoppelt ist moralische Entwicklung von technisch-wissenschaftlicher Entwicklung, gibt es halt ein großes Problem damit. Naja, also auf jeden Fall, diese Kräfte wirken sehr stark in Amerika und besonders konzentriert dann eben im Bereich nach Westen hinüber. Also bis zur Westküste. Und eben von der anderen Seite kommen die Lebensätherkräfte aus dem pazifischen Bereich. Das heißt, da ist ein immenses Spannungsfeld da. Und in dem Bereich sind praktisch alle Kräfte, die dazwischen sind, zugänglich irgendwo. Also vom Lebensäther, Klangäther, Lichtäther, Wärmeäther, Elektrizität, Magnetismus, bis in die Kern- und Schwerekräfte hinunter. Das alles ist dort zugänglich irgendwo. Daher ist es auch kein Wunder, dass gerade an der Westküste sehr viele Technologiezentren entstehen. Die irgendwie spielen damit, diese Kräfte Hand zu haben und auch nämlich die entsprechenden Inspirationen zu bekommen, weil mit all diesen Kräften sind entsprechende Elementarwesen verbunden, die inspirierend wirken, die den Menschen Gedanken geben, die ihnen Einfälle geben, wie sie das umsetzen können.
Merkt man jetzt nur diese Kräfte, also die Auswirkungen dieser Kräfte der unteren Schichten, oder gibt es da was, wo man sagen kann, gibt es sowas von den höheren Welten?
Naja, gibt's schon. Da ist das Gegengewicht mit den höheren Ätherkräften, also Lichtäther, Klangäther, Lebensäther hinauf. Nur werden die halt heute bewusst zumindest noch nicht genützt oder wenig genützt, sagen wir so. Also Steiner spricht hier aber gerade davon, dass in Amerika auch die Chance besteht, eine andere Technologie zu entwickeln, die diese Kräfte nützt. Die auch eben diese Ätherkräfte nützt, unmittelbar. Und das steckt hinter der Idee mit dem Strada-Apparat, zum Beispiel den Mysteriendramen. Im dritten Drama konstruiert ja der Dr. Strada irgendeinen mysteriösen Apparat, wo nicht aber genau gesagt wird, was der tun wird, aber es soll so sein, dass jeder Mensch zu Hause arbeiten kann, in seinem Heim, das er nach sich gestaltet, und wo die Technik eben so sein soll, dass sie mit der geistigen Entwicklung verträglich ist. Näher wird sie dort nicht beschrieben, aber im Grunde geht es da eben um diese höheren Ätherkräfte hereinzuholen, was aber eben nur möglich ist, wenn die entsprechenden moralischen Voraussetzungen in der Menschheit, in der Gesellschaft auch gegeben ist, in den sozialen Zusammenhängen. Und der Strader scheitert ja mit der Maschine dann. Es wird auch nicht ganz genau ausgesprochen, woran er scheitert. Es wird in den Mysteriendramen selber, bleibt es irgendwo offen. Es wird nur da dann dieser Ferdinand Reinecke inspiriert vom Ahriman, der ihm Inspirationen gibt, wie er dem Strader dann beweisen kann, dass sein Mechanismus einen Fehler hat, aber es wird nicht genau gesagt, woran das liegt. Aber der grundlegende Fehler ist sozusagen, dass die moralischen Voraussetzungen nicht gegeben sind. Aber an sich ist Amerika und gerade also die Westküste prädestiniert dafür, also mit diesen Kräften zu arbeiten, in Wahrheit.
Also, wenn der Name Los Angeles stammt da eingeliefert.
Ja, eh. Also im Prinzip müsste das von dort kommen. Oder das ist eine Technologie, die eigentlich nicht genuin von Europa ausgehen wird. Vielleicht können Europäer sicher mitarbeiten oder so, indem sie dorthin gehen, aber Amerika ist prädestiniert dafür. Aber man sitzt natürlich sehr stark im Moment auf den unteren Kräften. Weil diese Kräfte, die abhängig sind, einfach von der moralischen Konstitution des Menschen, die kann man natürlich auch nicht zu Machtzwecken oder irgend sowas missbrauchen in Wahrheit, weil dann funktionieren sie einfach nicht. Weil es sind einfach Dinge, die funktionieren dann, wenn der Ätherleib, namentlich des Menschen, das heißt, im Ätherleib, was sitzt da drinnen? Da sitzen unsere ganzen tieferen Gewohnheiten drinnen. Also zum Beispiel, was Laster, was die Menschen als Laster haben, sind Störungen im Ätherleib. Das ist also etwas Dauerhafteres als eine momentane Sünde. Wenn ich einmal eine Sünde begangen habe, gut, dann habe ich halt einmal eine Sünde begangen. Aber wenn ich sie regelmäßig begehe, weil sie zur Gewohnheit geworden ist, dann sitzt sie im Ätherleib unten. Die einzelne Sünde ist, was aus dem Astralischen kommt. Da hat halt der Luzi uns ein bisschen einmal angestachelt und nicht, dass ich das jetzt kleinreden will, aber das viel wesentlicher ist das, was im Ätherleib drinnen sitzt und was auch viel, viel schwerer loszuwerden ist, weil das muss man mit genauso einer Regelmäßigkeit und Hartnäckigkeit über Jahre und Jahre wegtrainieren, so wie man es über Jahre und Jahre angewöhnt hat. Und diese Maschinen werden funktionieren nur dadurch, dass eben der gereinigte Ätherleib des Menschen mit diesen Ätherkräften in Kontakt gerät, in Resonanz, wenn man so will, gerät, und dadurch wird der Mensch nur diese Maschinen in Betrieb setzen können. Das heißt, es wird nicht eine Maschine sein, die so einfach bequem für jedermann funktioniert, wenn er nicht die entsprechenden Voraussetzungen mitbringt. Also das wird sicher von dort entwickelt werden, also das wird auch kommen. Es wird halt beides geben. Also im Moment haben wir hauptsächlich die elektromagnetische Technik im Vordergrund und beginnend halt die noch mit den tieferen Kräften da, also das heißt mit den Kernkräften, mit den Schwerekräften und so weiter. Also wenn man mit den Schwerekräften selber umgehen lernen wird, dann wird es noch gefährlicher werden. Das ist nur die Steigerung dessen und der Garantie. Also was die Kernkräfte, die eigentlichen sind, ist noch das Harmlosere. Die Schwere ist die Schwerekräfte, das sind eigentlich die am allermeisten wieder geistigen Kräfte. Das, naja, es ist die Schwerekräfte, wenn man es jetzt aus der geistigen Sicht betrachtet, sind die Kräfte des stärksten Egoismus. Wo der Egoismus so stark ist, dass etwas der Schwere unterliegt, dass es sozusagen in sich im Grunde zusammenstürzt und sich immer mehr zusammenziehen will. Das steckt hinter der Schwerkraft in Wahrheit dahinter. Und in der Wissenschaft wissen wir ja im Grunde heute über die Schwerkraft so ziemlich nichts. Wir haben eine gewisse Ahnung jetzt, wie das mit der Masse ist, ist es aber noch sehr viel rätselhaft. Das heißt, die Masse ist das, was den Ansatzpunkt für die Schwerekräfte bietet oder was überhaupt mit der Schwere in Verbindung tritt. Da ist ja jetzt erst kürzlich der Nobelpreis, ich glaube voriges oder vorvoriges Jahr, verliehen worden dafür, für den Mr. Higgs, über dieses berühmte Higgs-Teilchen, hat man in der Zeitung öfters gelesen. Also da gibt es ein mysteriöses Higgs-Feld und durch Wechselwirkung mit diesem Higgs-Feld entsteht die Schwere in gewisser Weise, die Masse überhaupt. Dadurch sind überhaupt gewisse Elementarteilchen, sprich diese Lichtblitze, Schwere behaftet. Aber das ist erst die Spitze des Eisberges, das ist natürlich eine sehr abstrakte Geschichte irgendwo. Aber da sind wir also noch lange nicht am Kern des Geheimnisses dran. Also das heißt, das, was hinter den Kernkräften noch steckt. Also wenn das entfesselt würde, dann ist das die sofortige Auflösung der Erde. Nein. Entschuldigung. Das bitte. 39.
Weg damit. Das Geistige ist ja etwas Verschenkendes, nicht? Das du mal.
Ja, genau. Genau.
Das Schwere, das Zusammenziehen ist ja dann das genaue Gegenteil.
Das genaue Gegenteil.
Aber ist das nicht auch etwas geistiger, geistige Kraft?
Naja, sicher. Es sind zwei polare Kräfte, die zusammenkehren. Ich meine, es ist da oben, wenn man so will, über den neuen Hierarchien ist die Quelle, also die Trinität sozusagen. Das ist die eigentliche Schöpfungsquelle schlechthin. Also da ist dieses absolute sich Verschenken und da unten, das heißt, sprich geistig gesehen im Erdkern, im Erdzentrum genauer gesprochen, ist der Gegenpol dazu, dass alles zusammenzieht.
Ja, aber kann das sich jetzt umändern und alles,
was naja, im Prinzip, aber wenn sie sich da zusammenzieht und ins Nichts stürzt, kommt sie im Grunde auf der anderen Seite wieder raus. Das heißt, für sich genommen ist das ein Prozess, der zum ganzen Weltgeschehen dazugehört. Steiner sagt ja sogar, da wird Materie vernichtet im Erdzentrum. Im Erdzentrum passiert es. Es passiert auch in uns. Auch in uns wird Materie vernichtet. Und dass es im Erdzentrum vernichtet wird, hängt auch zusammen, dass wir Menschen auf der Erde sind. Das ist sozusagen für uns alle das gemeinsame Zentrum irgendwo. Das ist an sich überhaupt nichts Schlechtes, weil das ist genau das, was letztlich die Erde einmal zur völligen Vergeistigung führt. Das heißt, wo alles, was äußerlich daran ist, das heißt das Physische, aber dann sogar das Ätherische, ja sogar mal das ganze Astralische wird verschwinden, und weil sonst könnte ja nicht ein nächster planetarischer Entwicklungszustand herauskommen, also das Ganze muss verschwinden, aber aus unserer Sicht jetzt heißt das Zerstörung der ganzen Erde.
Wie vernichte ich Materie? Durch die Verdauung oder wie kann man das körperlich sehen?
Naja, das ist natürlich in winzigen Spuren. Also das kann man, kann man heute sicher noch nicht nachweisen, physikalisch oder chemisch. Aber es geht darum, dass nämlich nicht nur, das ist ein sehr komplizierter Prozess, weil das eine ist ja noch, dass grundsätzlich bei allen Stoffwechselvorgängen oder bei allen chemischen Vorgängen überhaupt, wird ja immer irgendwo Masse in Energie umgewandelt. Also im Grunde gibt es keinen Vorgang, bei dem das in ganz kleiner Masse nicht der Fall ist. Aber es geht weiter, jetzt entsteht Energie, also sagen wir Licht, Wärme oder irgendwas. Aber auch das wird wieder weiter verwandelt, wird in Seelisches verwandelt und so weiter. Also und der Kern, die stärkste Verwandlung hängt aber zusammen mit unserer Ich-Kraft letztlich, weil das die Ich-Kraft hängt sowohl mit dem Oben zusammen als mit dem Unten. Also wir, die da in der Mitte stehen, als schöpferisches Wesen sind wir etwas, was aus dem Nichts heraus schaffend tätig ist. Das heißt, wirklich höchste Geistigkeit heißt aus dem Nichts heraus schaffen. Wobei dieses Nichts ist die Kraft, die alles schafft, die sich aber jeder Beschreibung entzieht, weil sie in keinen Grenzen irgendwo fassbar ist. Daher ist der Name Nichts durchaus zu rechtfertigen auch. Und das ist der Gegenpol dazu. Der Gegenpol, der eben jetzt nicht die Quelle, sondern sagen wir mal die Senke dazu ist. Also da ist die Quelle, die sich verschenkt, und da ist die Senke, die das Ganze aufnimmt und wieder ins Nichts zurückführt. Also das heißt, indem sich die oberste Schöpfungsquelle verschenkt, entsteht die ganze Welt der Hierarchien, die ganze äußere Schöpfung, das heißt, das ist eigentlich im Grunde die Ebene da, die entsteht, und es entsteht die ganze untersinnliche Welt daraus, und da wird es wieder hineingesaugt und wieder ins Nichts zurückbefördert letztlich.
Ich möchte jetzt nicht zu weit ins Materielle, aber was ist denn jetzt mit einem schwarzen Loch zum Beispiel?
Ja, das ist...
Ist das jetzt wirklich, oder?
Naja, also ein schwarzes Loch ist
schwer, oder?
Was alles anders? Ja, und zwar, wie kann man das am einfachsten erklären? Nehmen wir mal unseren Erdplaneten her. Wenn man jetzt eine Rakete starten will, die wirklich loskommen soll von der Erde, die also, weiß ich nicht, zum Mond oder noch weiter fliegen soll, dann muss sie die Schwerkraft der Erde überwinden. Sie muss sich vollkommen lösen können davon. Dazu muss sie eine gewisse Mindestgeschwindigkeit erreichen. Unter der geht's nicht. Also im Schneckentempo kann es sozusagen nicht weg von der Erde. Muss eine gewisse Mindestgeschwindigkeit, die sogenannte Fluchtgeschwindigkeit haben. Das kann man ausrechnen, das will ich jetzt nicht belasten, wie man das ausrechnet. Das ist also, in der Rechnung geht es so ein, welche Geschwindigkeit muss das haben, dass ich es von der Erde letztlich in unendlich weite Entfernung bringen kann. Ohne dass es irgendwann wieder zurückstürzt. Dann, das ist die Mindestgeschwindigkeit sozusagen, die Fluchtgeschwindigkeit. Die Fluchtgeschwindigkeit hängt ab davon, welche Schwerewirkung die Erde ausübt. Also am Mond ist die Fluchtgeschwindigkeit wesentlich geringer als auf der Erde, weil der Mond einfach nicht so eine starke Anziehungskraft hat. So, wenn ich den zum Beispiel Jupiter hernehme oder was, das ist ein Riesenplanet, der eine immense Schwerewirkung hat, da ist die Fluchtgeschwindigkeit wesentlich größer. Was ist, wenn die Fluchtgeschwindigkeit so groß wird wie die Lichtgeschwindigkeit? Dann kann nicht einmal das Licht weg. Dann kann nicht einmal das Licht entfliehen, diesem Ding. Und dann spricht man von einem schwarzen Loch. Also im Prinzip ist das ein
eine Sonne oder irgendwas, irgendein sehr massereicher Körper, der eine so große schwere Wirkung hat, dass nicht einmal mehr das Licht entweichen kann. Und das heißt natürlich, dass er immense Anziehungskraft hat, alles was kommt, wird geschluckt, fällt dort hinein. Also was nur in die Nähe kommt, wird vom schwarzen Loch eingesaugt. Die Frage ist, was passiert dann damit? Da gibt es dann die verschiedensten Theorien. Es gibt also zum Beispiel die Theorie, dass es dann auch sogenannte weiße Löcher gibt. Das heißt, der schluckt es irgendwo, dann geht es durch einen Nullpunkt und irgendwo anders wird es wieder ausgespuckt in irgendeiner Form. Zum Beispiel. Wobei die Verbindung woanders nicht durch den normalen Raum geht, sondern nur in einer höheren Dimension erfolgt. Das sind die sogenannten Wurmlöcher, von denen gesprochen wird. Also, wo ein schwarzes Loch mit einem weißen Loch kombiniert ist, mit einer Verbindung, die aber nicht durch den äußeren Raum geht, sondern durch eine höhere Dimension. Mathematisch lässt sich das alles wunderbar rechnen. Ob es Realität ist, ist eine andere Frage. Aber wir lernen heute also in nicht anschaulichen Dimensionen zu rechnen. Das hat man schon im 19. Jahrhundert eigentlich die Grundlagen dazu entwickelt. Also höherdimensionale Räume einfach.
Das ist das Gegenteil von der Sonne, nicht?
Ja, die Sonne verstrahlt die Energie, indem sie eben auch, indem sie Masse auflöst. Also Masse wird durch die Kernfusion wird aufgelöst. Weil der Punkt ist also, wenn diese Wasserstoffkerne in der Sonne, die Sonne besteht, zumindest die Atmosphäre, eigentlich sagt der Steiner mit einem gewissen Recht, das eigentlich ist ein Loch dort, wo die Sonne ist, ein Loch im Raum. Naja, in gewisser Weise ist es auch so, dass die Sonne ununterbrochen Masse, Stoffliches aus dem Raum heraus befördert, nämlich in Licht umwandelt. Und sie verliert ununterbrochen an Masse, Milliarden Tonnen pro Sekunde, die sich in Lichtenergie umwandeln, verwandeln, und von dem leben wir irgendwo. Und die Entstehung der schwarzen Löcher oder so in der Astrophysik, also die Sonne zum Beispiel könnte nie zu einem schwarzen Loch werden, weil das Problem ist, was passiert, wenn die Sonne sehr, sehr alt wird und der ganze Wasserstoff verbraucht ist, also die Fusion durchgemacht hat. Dann ist plötzlich dieser Prozess, der die Energie, der die Hitze erzeugt hat, der die Sonne aber auch stabil hält. Weil an sich ist die Sonne so ein Riesending, dass die auch eine immense Schwerkraft hat. Aber der wirkt entgegen, dass ununterbrochen ja Masse in Lichtenergie umgewandelt wird. Also dadurch strahlt es aus. Das ist ein Gleichgewicht. Das eine zieht nach innen die Masse, das andere strahlt nach außen, das erreicht einen Gleichgewichtspunkt und dadurch ist die Größe der Sonne bestimmt. Wenn jetzt diese Produktion von Licht und Wärme aufhört in der Sonne, dann übernehmen die schweren Kräfte die Überhand und das Ganze beginnt sich zusammenzuziehen, zusammenzustürzen. Also das heißt, irgendwann einmal stürzt die Sonne in sich zusammen. Wenn sie zusammenstürzt, wenn sie sich verdichtet, wird sie zunächst einmal immer heißer und heißer. Man kennt das von der Vorratpumpe, wenn man verdichtet, wird es heiß. Na, da wird es extrem heiß. Wenn diese Riesenmassen zusammenstürzt, wird es immer heißer. Dann kann es passieren, dass ein zweiter Kernfusionsprozess zündet, bei dem das Helium, das entstanden ist aus dem Wasserstoff, auch zu fusionieren beginnt. Also bei der Sonne wird das vermutlich der Fall sein, weil zum Teil jetzt ein bisschen schon Helium verbrannt wird, also fusioniert wird. Aber das ist auch irgendwann vorbei und dann geht das Ganze wieder und dann stürzt es irgendwann einmal ganz zusammen. Bei riesigen Sonnen, die viel, viel größer sind als unsere, unsere Sonne ist eine eher kleiner geratene, nicht eine ganz kleine, nicht eine Zwergerl gerade, aber doch eine ziemlich kleine Sonne. Es gibt draußen Sterne, die sind tausende Mal größer als die Sonne. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es gibt welche, die sind so groß wie unser ganzes Planetensystem. Es hat Platz drinnen. Die sind riesig. Riesige Sonnen. Also da gibt es große Unterschiede. Wenn so eine riesige zusammenstürzt, dann ist natürlich auch die Schwerkraft entsprechend stark. Und dann können solche Dinge passieren, dass wenn kein Fusionsprozess mehr gestartet werden kann, das geht nämlich bis hinauf, bis zum Eisen geht das. Also es kann immer mehr, so entstehen im Übrigen im Kosmos die chemischen Elemente. Vom Wasserstoff, das ist das Erste, dann entsteht durch Fusion das Helium und so geht es weiter, Stickstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff und so weiter. Das geht bis hinauf zum Eisen und schwerere chemische Elemente können immer entstehen, weil dann die Fusion nicht mehr möglich ist. Die hört dann auf, weil dann würde einfach, Fusion geht nämlich nur dann, wenn dabei Energie entsteht. Ab dem Eisen entsteht keine Energie mehr, das heißt, da hört es auf. Da müssen dann andere Prozesse sein, um die höheren Elemente zu erzeugen. Aber was sind das für welche? Gut, jetzt ist der Prozess fertig, jetzt stürzt es zusammen irgendwann, wenn das so ein Riesenstern ist. Kommt es zu einer immensen Verdichtung. Die Verdichtung ist einmal so, dass, wenn wir uns jetzt kurz einmal die Atome vorstellen, von mir aus mit einem ganz naiven Bild, Kern und riesige Hülle, dann wird einmal die ganze riesige Hülle, die 10.000 Mal größer ist als der Atomkern, in den Kern hineingeschoben. Die wird normalerweise durch die elektrischen und magnetischen Kräfte, die in der Hülle sind, wird es verhindert. Die verhindern das. Aber jetzt wird die Schwerkraft so stark, dass die Elektronen in den Kern gedrückt werden und dann entsteht ein sogenannter Neutronenstern. Neutronenstern, weil der ist elektrisch neutral, aber er ist jetzt so, alles so winzig wie die Atomkerne. Also das heißt, alle Atome sind auf Größe des Atomkerns zusammengeschrumpft, um einen Faktor 10.000. Das heißt, wenn ich so eine winzige Kugel hätte von so einem Neutronenstern, die hätte ein immenses Gewicht, da ist Blei oder sowas eine Kleinigkeit dagegen. Also das hätte also nicht 100.000-fach stärkeres spezifisches Gewicht. Wenn das auch noch nicht aus ist, dann geht es eben bis zum schwarzen Loch. Dann geht es noch weiter, dass also selbst der Neutronenstern noch immer weiter schrumpft und bis dann eben das Licht auch nicht mehr entfliehen kann. Von einem Neutronenstern kann es noch entfliehen. Und auf dem Weg aber dieser Verdichtung passieren dann die wildesten Dinge. Also da kann es zu sogenannten Nova-Explosionen oder Supernova-Explosionen kommen. Die entstehen dadurch, dass diese immensen Energiemengen, die bei der Verdichtung nämlich entstehen, dass die einen Teil der Hülle wieder wegsprengen. Und dann leuchtet das für einen Moment mit einem riesigen Blitz auf für ein paar Tage. Und da entstehen solche Schockwellen drin, solche Kräfte, dass da sogar die höheren chemischen Elemente gebildet werden können. Solche Energiemengen werden da freigesetzt. Also das ist ein gigantisches Getriebe. Und das ist jetzt aber nur die äußere physikalische Seite der ganzen Geschichte. Jetzt muss man sich dann dazu denken, was da alles an geistigen Wesenheiten tätig sein muss, dass das überhaupt funktioniert. Aber sowas passiert also in unserem ganzen Kosmos immer wieder. Ich meine, diese Supernovas sind relativ selten. Das sind schon gigantische Ereignisse, aber ohne sie gäbe es zum Beispiel das Leben auf der Erde nicht, weil es die chemischen Elemente nicht gäbe, die dazu notwendig sind.
weil die könnte die Sonne nicht produzieren. Die Sonne schafft es jetzt gerade bis zum Helium in etwa. Mehr nicht. Also das heißt, wir könnten Luftballons steigen lassen. Allerdings hätten wir keine Luft, weil es einen Sauerstoff und Stickstoff gäbe es nicht. Also das heißt, das hat man zu verdanken, das hat unser ganzes Sonnensystem zu verdanken, den vielen oder ja doch vielen anderen großen Sternen, die sich geopfert haben nach einer langen Entwicklung, um das freizugeben. Das sind auch so Dinge, also was passiert mit einem Planetensystem, der Steiner beschreibt es ja auch, dass diese Evolution, ich meine, es fängt an mit sowas wie der alte Saturn einmal war, danach steigt es erst auf zur alten Sonne, wie er es nennt, also das heißt von einem eigentlich planetarischen Zustand zu einem Sonnenzustand, der aber noch nicht einmal unserem heutigen gleicht. Und auf dem alten Mond ist es ja so, dass die Sonne in Wahrheit eine weitere Entwicklungsstufe durchmacht und die Hauptentwicklung, eben dieser alte Mond, ist ja eigentlich der Nebenplanet dieser Sonne, die es da damals aber auch gab. Nicht? Also dieser alte Mond umkreiste ja auch eine Sonne und diese Sonne war eine Weiterentwicklung bereits dessen, was die alte Sonne war. Und jetzt unsere Sonne, die wir jetzt haben, ist die nächste Entwicklungsstufe dieser alten Sonne, wenn man so will. Und wir machen mit unserer Erde auch wieder zurzeit eben auf einem Nebenplaneten, also nicht am Zentralgestirn die Entwicklung durch. Und noch dazu auf dem Planeten, wo sich halt auch die Widersachermächte drängen. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, dass daher auch die Widersacher als Widersacher begonnen haben zu wirken im Übergang zum alten Mond, weil dort die Hauptentwicklung, das heißt die Entwicklung, wo die neue Hierarchie geistiger Wesenheiten entsteht, nicht im Zentralgestirn stattfindet, sondern eben auf dem Nebenplanet, der eigentlich ausgesondert ist, weil dort die zurückgebliebenen Wesenheiten leben, also die Widersacher. Auf der alten Sonne war das noch kein Problem. Da gab es zwar auch schon einen Nebenplaneten, das war der Überrest sozusagen vom alten Saturn, als das wieder in Erscheinung getreten ist, gedacht für die Wesenheiten, die nicht ganz mitgekommen sind mit der Entwicklung, wurde dort ein Nebenschauplatz eröffnet. Aber die Hauptentwicklung hat eben auf der alten Sonne selber stattgefunden, also auch die uns betrifft. Auf dem alten Mond ist das aber nicht mehr so. Da sind wir auf dem Nebenplaneten, eben auf dem alten Mond. Und dort spielt sich unsere Entwicklung ab. Und dort sind auch die zurückgebliebenen Wesenheiten. Das heißt, ab dem Moment greifen sie immer massiver in die Menschheitsentwicklung ein. Und bei der Erde ist es auch so. Und solche Prozesse im Großen spielen sich aber im ganzen Kosmos ab. Und alles das ist notwendig, dass wir da so da sein können, wie wir sind. Weil man braucht ja nur den Sternenhimmel hinausschauen. Und da sehen wir nur einen Bruchteil von dem. Ich meine, wenn ein schöner Sternenhimmel ein klarer ist, was in Stadtnähe kaum möglich ist, sehen wir vielleicht 2000 Sterne oder so. Und das ist aber nichts. Das ist nichts gegenüber dem, was es gibt an Sternen. Und kein einziger dürfte fehlen, sonst wären wir nicht möglich. Also wir sind total verbunden mit dem und mit allem, was dort geschieht. Und zwar wirklich auf allen Ebenen. In der Physik weiß man mittlerweile sogar, dass es eben auf der physischen Ebene sogar ein Ganzes in Wahrheit bildet, das nicht absolut trennbar ist voneinander. Also das heißt, der Kosmos reagiert bis zu einem gewissen Grad selbst auf der physikalischen Ebene immer als Ganzheit. Und das ist nur also bedingt so, dass ich irgendwas lokal begrenzt halten kann. Aber niemals hundertprozentig, schon rein physikalisch.
Und genauso haben wir natürlich eine Bedeutung für die Wesenheiten, die geistigen Wesenheiten, die mit diesen anderen Sternensystemen zu tun haben. Weil jeder Stern ist eine Kolonie geistiger Wesenheiten, jeder dieser Dinge da oben. Und wir als Menschen haben zu allen diesen Sternen eine Beziehung, und beziehungsweise jeder seine individuelle Beziehung. Steiner schildert das ja mal, dass dieser Ausspruch, der Stern des Menschen, dass das sehr wohl seine Berechtigung hat, dass wirklich jeder Mensch, also auch im Leben zwischen Tod und neuer Geburt, zu seinem Stern oder zu seiner Sternenregion Verbindung aufnimmt. Also das heißt, mit einer ganz bestimmten Sternenregion verbunden ist, die muss nicht einmal ganz zusammenhängend sein. Es ist nicht nur ein einzelner Stern, es ist eine ganze Region. Natürlich sausen wir nicht äußerlich mit dem Raumschiff dorthin, das ist schon klar, aber wir sind besonders mit den geistigen Wesenheiten einer bestimmten Sternenkonstellation verbunden. Unser Ich hängt mit dem sehr stark zusammen. Und das gibt uns im Übrigen auch die Möglichkeit, uns im nachtodlichen Dasein bis zur neuen Geburt von den anderen Menschen zu unterscheiden. Also wir sind nicht einfach nur so alle zusammengerührt, sondern wir unterscheiden uns dadurch, dass wir zu anderen Sternensystemen einen Bezug haben. Jeder ganz individuell, keine zwei absolut gleich. Es kann Überschneidungen geben, ohne weiteres. Also das betrifft also das Ich des Menschen letztlich. Das ist das Tor sozusagen. Weil natürlich kommt unser Ich dann letztlich aus dem noch, was hinter der Sternenwelt ist. Aber das gibt sozusagen die Perspektive irgendwo, wo wir dann aus dem Räumlichen und Zeitlichen überhaupt ganz herausgehen. Also, das heißt, die Hierarchien hängen ja auch sehr stark damit zusammen, weil also die Cherubim sind also die namentlich mit der Tierkreisregion zusammenhängen. Das heißt, mit jenen speziellen Sternkonstellationen, die sich eben im Tierkreis befinden, und die Seraphim überhaupt. Mit dem Ganzen. Also die Seraphim sind die Wesenheiten, die mit den anderen Sternensystemen kommunizieren, wenn man so will. Also eng verbunden sind und die Aufgabe haben, die Tätigkeit dieser Sternensysteme alle so zu harmonisieren, dass das Ganze funktioniert. Also da steckt eine ungeheure Weisheit dahinter natürlich. Und eine ungeheure Liebe auch. Sie heißen auch die Geister der Allliebe. Also die suchen wirklich die Verbindung mit allen anderen Sternensystemen irgendwo und sorgen dafür, dass das aber so hier funktioniert bei uns, also dass wir ein Brennpunkt aller dieser Wirkungen sein können in der richtigen Weise. Aber das gilt umgekehrt auch für die anderen Sternensysteme. Also das hat eine unheimliche Weite, die ganze Geschichte.
Ja, wo sind denn jetzt eigentlich diese Meister? Diese höher entwickelten Menschen eigentlich, ne? Diese Meister des Zusammenhangs?
Ja. Naja, das.
Ja, oder?
Das ist, ja, richtig. Das ist diese gute Frage. Also die. Da gibt es natürlich jetzt, ihre Inspiratoren sitzen also in den Sphären darüber, also in der Engelsphäre, Erzengelsphäre irgendwo. Sie selber als menschliche Eingeweihte, die letztlich dahinter stecken, sind Menschen, die für sich im Grunde schon eine engelartige Stufe erreicht haben. Könnte man sagen, die für sich selbst keine irdische Inkarnation mehr brauchen würden.
Die Buddhas.
Genau.
Genau. Und da gibt es jetzt welche, die eben das tatsächlich dann wahr machen und das daher nur mehr aus der geistigen Welt wirken, eben wie die Buddhas zum Beispiel, aber auch andere Eingeweihte, wie ein Meister Jesus zum Beispiel, also sprich der ehemalige Zarathustra, der ist auch so weit, dass er für seine Entwicklung keine irdische Inkarnation mehr brauchen würde. Trotzdem inkarniert er sich immer wieder, in jedem Jahrhundert, mit ganz kurzen Unterbrechungen zwischen den Inkarnationen, weil man gewisse Hilfestellungen der Menschheit eben nur im verkörperten Zustand geben kann. Und das heißt, diese hohen Eingeweihten arbeiten zusammen. Es gibt eben welche, die inkarniert sind und welche, die nicht inkarniert sind. Und das ganze System funktioniert also so, dass die zusammenwirken. Im Grunde. Und dazu gehören eben auch die Meister des Zusammenklangs, der Empfindungen, der Weisheit und der Empfindungen.
Aber Sie gehen immer von einem menschlichen, Zentrum aus und bauen dann auf im Erdenleben Ihre Welt, die Sie bereits eigentlich erreicht haben, noch einmal im Körperlichen auf.
Ja.
Ätherischen, astralischen. Also Sie haben selbst eine Entwicklung.
Natürlich. Eben, Sie sind zu dem aufgestiegen, indem Sie eine Entwicklung durchgemacht haben. Also Sie sind eben einfach vorangegangen. Und das ist natürlich ein Mordsweg, weil das heißt, dass Sie für sich den ganzen Ballast, den Sie haben, also diese ganzen dunklen Kräfte, das ist nämlich das, was wir im Zuge unseres Erdenschicksals oder unserer Erdenschicksale aufhäufen, also an karmischen Verfehlungen. Das entspricht dem einzelnen Menschen dem, was im Großen, also dieses Erdinnere oder der untersinnliche Bereich ist. Und das müssen sie alles aufgearbeitet haben. Das heißt, in lichte Kräfte verwandelt haben. Dann brauchen sie keine irdische Inkarnation mehr. Und wir werden das alle für uns einmal machen müssen. Und indem wir es für uns machen, wird letztlich auch dann mit Hilfe des Christus, aber eben nur wenn wir das tun, kann er das vollkommen machen, das auch für die ganze Erde insgesamt aufgehoben werden. Weil im Grunde beruht das ganze Dunkle auf dem, was wir Menschen durch unser Schicksal da abgeladen haben. Das macht eigentlich diesen unterirdischen Bereich aus geistiger Sicht jetzt. Es ist nichts anderes. Die Tiere bringen das von sich aus nicht hinein. Und auch die Widersacher für sich alleine würden es auch nicht machen. Also das bringen wir als Menschen hinein, verführt von mir aus durch die Widersacher, aber das heißt, dass auch nur wir individuell es aufarbeiten können. Und letztlich denn diese untersinnlichen Kräfte, die von einem bestimmten Individuum in die Erde gebracht werden, kann nur er auflösen und niemand anderer. Das heißt, was er nicht auflöst, wird einfach dann nicht sich in richtiger Art vergeistigen können. So dass es tauglich ist und mitgehen kann in die nächste planetarische Entwicklung, das heißt in den neuen Jupiter oder das neue Jerusalem, wie es heißt. Das werden dann die Stücke sein, die sozusagen fehlen. Weil das bildet dann wieder einen Nebenplaneten, wenn man so will, um diesen künftigen Jupiter. Und dort werden entsprechend schlechte Entwicklungsbedingungen sein. Und vor allem wird es aber auch dem eigentlichen neuen Jupiter fehlen. Das heißt, es werden ihm Elemente fehlen. Und je mehr da eben im Dunkeln bleibt und nicht aufgelöst wird, also umso mehr wird fehlen, diese Entwicklung. Also das ist halt die große Aufgabe, ist das alles aufzuarbeiten. Und das geht nur, wenn wir Menschen einander dabei helfen, in dem Sinn aber helfen, wir können nicht helfen, das aufzulösen, was der andere auflösen muss für sich, aber wir können ihm, wie soll ich sagen, wir können ihm Kräfte dazu zur Verfügung stellen, wir können ihm gewisse Lasten abnehmen und solche Dinge. Also da wird sehr, sehr viel in Zukunft notwendig sein, sodass doch ein größerer Teil der Menschheit das Ziel erreicht, hoffentlich.
Also was muss ich jetzt zum Beispiel auflösen?
Naja,
das, was du durch deine ganzen Inkarnationen an Negativen hineingebaut hast, das kann ich da jetzt natürlich nicht im Detail sagen, was du alles angestellt hast. Ich kann da sagen, wir haben alle eine ganze Menge angestellt. Also es geht darum, weil was entsteht dadurch? Es entstehen, da sieht man es ja schon deutlich, also dieser Todesbezirk, das sind also negative Lebensätherkräfte, könnte man sagen, die eben lebenszerstörend wird. Aber das sind gleicher Art wie die gesunden Lebensätherkräfte, also von der Art her, nur sie wirken halt fatal. Also das heißt, da ist eine zerstörerische Kraft jetzt hineingekommen. Durch die Menschen. Beim Erdendampf ist dasselbe mit dem Astralleid. Da haben wir, was ursprünglich etwas Reines war, dann heißt es ja Astralleid, weil es mit dem ganzen Kosmos eigentlich, mit der Sternenwelt, Aster heißt der Stern im Griechischen, da haben wir Disharmonie hineingebracht. Also, dadurch ist es ein negatives Astralisches geworden. Und das ist Bestandteil geworden unserer ganzen Erde. Und das müssen wir arbeiten. Also, das heißt, das, was wir im Ätherischen eruniert haben, was wir im Astralischen eruniert haben, eigentlich können wir eben wirklich so richtig mit dem fertig werden, was wir im Astralischen erinnert haben. Im Ätherischen eh schon nur mehr dadurch, dass der Christus uns hilft dabei. Und dass seine Kraft unterstützt, weil das ist schon so schwierig, weil das ist das, wo die Gewohnheiten, die Laster, alles drinnen sitzt, da brauchen wir schon Unterstützung drinnen.
Ja, was ist der Tod jetzt da, jetzt zum Beispiel in diesem Todesbezirk? Ich denke so, durch die Wiederkehr im Erdenleben, nicht durch das Geistige, das Licht, das
Naja, das Licht von da kommen zum Beispiel die notwendigen Kräfte hin, dass alle Lebewesen auf Erden sterben dürfen können. Das ist ja eigentlich was Positives, weil wir könnten uns ja geistig nicht entwickeln, wenn wir gefesselt wären an so einem Körper, wie wir da jetzt haben, mit den Bedingungen, die er hat, der reicht irgendwann für unsere geistige Entwicklung nicht. Wir brauchen einen anderen. Und dazu muss der, den wir jetzt haben, sterben. Das machen diese Kräfte. Und das betrifft alle Lebewesen auf Erden. Manche früher, manche später. Bei Pflanzen, die sind theoretisch unsterblich, aber eben auch nicht theoretisch.
Ja, es gibt ja Menschen, die lassen sich einfrieren. Spielt das jetzt eine Rolle, also dass der Körper jetzt noch da ist für die geistige Entwicklung, oder ist das dann?
Nein, es macht also eine ganz fatale Sache, insofern, als es etwas mit dem zu tun hat, was der Ariman gern möchte. Weil wenn sie wirklich wer also so einfrieren lässt und wobei ich mir nicht sicher bin, ob das heute wirklich schon so funktioniert, dass man ihn wirklich wieder erwecken könnte, theoretisch. Das heißt, weil was heißt es, wenn man ihn theoretisch wieder erwecken könnte, heißt es, dass der Ätherleib nämlich nicht aufgelöst wird. Also wenn er tot ist und eingefroren ist, dann ist er so wie eine Mumie im Prinzip. Entfernt vergleichbar und hätte auch denselben Effekt, weil warum haben die Ägypter mumifiziert?
um das Ego zu stärken, das heißt den Menschen stärker an die Erde zu binden, für die nächste Inkarnation. Das war die Vorbereitung, weil das Ego, das hängt zusammen mit den Kräften, die da von unten kommen. Das sind genau die Kräfte, das sind diese Zusammenziehenden. No, im Körper habe ich genau dieses Zusammenziehende, da bin ich drinnen, als körperbefreites Wesen bin ich nicht an so einem engen Raumbezirk irgendwo gebunden, nicht? Weil als Wesen nach dem Tod kann ich nicht sagen, ja, wo ist er denn jetzt? Schwebt er da, der Pepe Onkel, oder dort? Das überall, er ist überall gleich nah oder gleich ferne. Weil er nicht an körperliche Grenzen, an räumliche Grenzen gebunden ist eigentlich. Also das heißt, das zieht uns zusammen. Und wenn ich nach dem Tod möglichst lange den Leichnam erhalte, dann ist es für den Menschen, der hinübergeht, ist es sozusagen wie so ein Anker, der ihn nach unten zieht, irgendwo da unten hält bis zu einem gewissen Grad. Ihn also enger an die Erde bindet. Als wenn ich den Leichnam einfach relativ schnell auflöse.
Ist das eben jetzt der Fall, wenn man sich einfällt? Es gibt ja Menschen, die das nicht.
Ja, ja, dann passiert genau das. Dann passiert genau das und noch stärker wird das Ganze, wenn es, aber ich bezweifle, ob das schon wirklich funktioniert, wenn es so wäre, dass man ihn wieder auftauen könnte und der im Prinzip noch lebensfähig wäre, heißt das, dass ich auch den Ätherleib festhalte, dass sich der auch nicht auflöst, dann ist die Bindung noch eine stärkere. Und dann kann nämlich, wenn genau das der Fall ist, kann der, wie sage ich jetzt, Tote kann ich nicht sagen, Lebende kann ich auch nicht gut sagen. Ja, das Ich ist da und kann aber nicht aufsteigen. Also es kann seinen nachtodlichen Weg nicht durchgehen, es kann sich aber nicht inkarnieren, so wirklich auch nicht. Das ist das Problem, das heißt, es schwebt so bildlich gesprochen über der Erde, über dem Ding, was da zurückbleibt. Und das ist aber genau das, was der Ahriman will. Das ist genau das, was er will. Er möchte den Menschen also dazu bringen, einführen ist vielleicht gar nicht das Letzte, was er will, weil er möchte eigentlich sogar, dass der Körper da funktionstüchtig ist, sogar mit der Perspektive einer relativen physischen Unsterblichkeit. Das wird einmal erreichbar sein, mit der Ersatzteilmedizin oder sonst was. Also das ist zumindest über einen langen Zeitraum ausdehnbar ist, aber so, dass das Ich eben gar nicht wirklich hineinwirken kann, sondern dass es drüber schwebt.
Hat man da mehr die Stufe eines Tieres?
Naja, es ist eine sehr, sehr, sehr eigenartige Sache dann. Es hat eine gewisse Verwandtschaft mit dem Tierischen, es hat aber immense Intelligenz, also wo ich immer sage, da ist das wirklich das Wort angebracht, zu sagen Intelligenzbestie. Das ist so, glaube ich, das wirklich treffende Wort. Also immenser messerscharfer Verstand, aber vollkommen im Dienste des Eigennutzes, also des Egoismus. Also das heißt, die Intelligenz wird nur eingesetzt, um die eigenen Zwecke zu verfolgen. Also nichts, wo irgendwas an die Welt verschenkt wird oder sowas, sondern wo mit großem Raffinement nur für das Ego etwas herangeholt wird. Das ist die Perspektive irgendwo. Das ist das, was der Ahriman letztlich erreichen will. Und darüber das Ich zu halten als Zugangstor zu all dem, was da oben ist. Weil durchs Ich kommt das Schöpferische herein, ein Schöpferisches, zu dem der Herr Ahriman selber keinen Zugang hat. Dazu braucht er den Menschen. Mit den Engeln kann er das nicht machen, mit uns könnte es ihm gelingen. Das ist ihm bis jetzt noch nicht gelungen, aber es könnte ihm gelingen. Und er arbeitet massiv auf das hin. Also die,
Die Entwicklung geht dorthin und man sieht
heute schon doch immer wieder Erscheinungen, wo man den Eindruck hat, das Ich ist nicht wirklich ganz da. Ich meine, abgesehen davon, dass das Ich sowieso immer irgendwo drüben bleibt, aber es wirkt im Organismus und in dem, was hier verkörpert ist. Aber manchmal habe ich schon den Eindruck, es gibt Menschen, wo das Ich nicht mehr hereinwirken kann. Ja, äußerlich merkt man zunächst gar nichts, weil die Intelligenz ist nicht beeinträchtigt dadurch, die sinnlichen Fähigkeiten sind nicht beeinträchtigt, das ist alles ganz normal. Das Gedächtnis steckt im Ritterleib, das ist nicht beeinträchtigt. Es wirkt auf den ersten Blick ganz menschlich. Und trotzdem hat das Ich den Einfluss darauf verloren. Und letztlich steckt dann ein arimanisches Elementarwesen dahinter, das Besitz ergreift davon und das dem Ganzen die Ziele setzt.
Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, ist das Ich jetzt bei mir da oder ist es sonst irgendwo? Ne?
Ja, das darum beschäftigen wir uns, das habe ich immer auf der Suche. Wo bin ich? Traue mir zu sagen, es ist da irgendwo.
Ich bin immer sehr hilfreich.
Nein, aber ich meine, wir selber, wir alle arbeiten ja daran, sowieso das ganze Leben, dass wir genügend von dieser Ich-Kraft wirklich hier hereinholen können, um es umzusetzen, also dass es genügend wirken kann. Das ist sowieso die Grundaufgabe, die jetzt immer stärker wird, weil je weiter ich zurückgehe in der Zeit, umso weniger konnte noch das individuelle Ich hereinwirken, da war es noch das Kollektiv-Ich. So jetzt etwa mit der Zeitenwende beginnt es stärker möglich zu werden. Aber jetzt ist erst so ein richtiger großer Schub da, wo eigentlich die Zeit fordert, dass das Ich also ganz massiv die Herrschaft über das übernimmt, was da auf Erden inkarniert ist. Aber es ist eben genauso der Gegenschlag des Arimanischen da, der das versucht massiv hinauszudrängen. Eben, weil jetzt die Zeit ist, wo es sein soll, schlägt der Arimann genau mit dem Gegenteil zu. Also man kann gerade an den arimanischen Phänomenen genau studieren, was die bittere Notwendigkeit für heute ist, die dringende Aufgabe. Also alles das, was der Arimann zurückdrängen will. Und das sieht man so deutlich. Also überall wird alles durch den Intellekt beherrscht, der Intellekt. Da ist das Ich in Wahrheit nicht drin. Der Intellekt, so wie er heute ist, das ist wirklich das Hirnkasteldenken. Das ist das, was ich schon das vorletzte Mal erzählt habe. Es ist ja so, das Denken, die Quelle kommt natürlich aus dem Ich, dann geht es über das Astralische, über das Ätherische, die Formkräfte, die dort sind, und dann baut es eigentlich erst so richtig das Gehirn und die Nervenverbindungen und so weiter. Aber es kann passieren, dass wenn das Gehirn sozusagen fertig programmiert ist, dass sich das dann zurückzieht und das Gehirn selbstständig weiter tut auf diesen Bahnen. Und das erzeugt genau dieselben Bewusstseinsprozesse, die wir haben, wenn wir wirklich denken, dann praktisch als Gehirnautomat weiter. Und wir sind auf dem Weg dorthin. Und unsere Bildungsanstalten sind die Programmierstuben dafür, großteils. Das ist die arimanische Herausforderung, vor der wir stehen. Und da gilt es eben jetzt, das Ich geltend zu machen, das wirklich aus dem Geistigen schöpft, das Denken, und das da oben immer wieder umstrukturiert und denkt. Dann ist unser Ich sehr stark anwesend da, also tätig, das zeigt sich durch seine Tätigkeit. Aber wenn das nicht passiert, dann kommt genau das, was der Arimann will,
unten ein fertig programmierter Gehirnautomat, wunderbar, hochintelligent, und das Ich hat null Eingriffsmöglichkeit in das Ganze. Schwebt da über eigentlich in bitterster Verzweiflung, weil es weder da nach unten hineinwirken kann, noch kann es aufsteigen in die geistige Welt. Weil solange da unten der Organismus am Leben erhalten wird, kann das Ich nicht weg. Das ist das Problem. Also am Leben erhalten heißt also, dass der Ätherleib damit verbunden ist, dass ja sogar der Astrale damit verbunden ist, das ist alles da. Aber das Ich kann nicht reinwirken und steht hilflos darüber und ist in seinen Bewusstseinsmöglichkeiten, in seiner geistigen Orientierungsfähigkeit äußerst eingeschränkt.
Ja, warum ist das so? Warum kommt das nicht einfach und ist da?
Naja.
Mit seiner Schöpferkraft.
Ja, das.
Warum ist das so mühsam?
Naja, wir sind nicht nur so schwach.
Ja, wer wir? Das gegen, Ich jetzt.
Das Ich, ja.
Das Ego, das Programm.
Ja. Naja, das Ego steht unter dem starken Einfluss der ganzen Widersacherkräfte. Die sind natürlich im Prinzip stärker als der Mensch. Und das heißt, über unsere Körperhüllen, über das, was halt eben nicht Ich ist, also über den physischen Leib, Ätherleib, Astralleib, können sie zugreifen. Auf den können sie zugreifen. Und das Ego kommt ja eigentlich aus diesen Körperhüllen, hat an sich den Prägestempel des Ich zwar schon, ist also so in gewisser Weise ein Spielbild, aber weil das sehr verzerrt ist, weil die Widersachermächte drinnen wirken. Und wenn man unser Ego nur anschaut, also das heißt im Grunde das, was wir so im normalen Erdenleben von uns wissen, dann kommen wir eigentlich darauf, wenn man so ganz genau schaut, aber wo ist da wirklich mein Individuelles? Da ist alles drin, was man gelernt hat in der Schule, da ist das drin, wo wir halt hineingeboren sind, die Erfahrungen, die wir haben, aber das ist alles Außenwelt. Da sind die ganzen Meinungen, in die wir eingespannt sind, und da findet man eigentlich vom wirklichen Ich ganz wenig. Und das ist geformt, da glauben wir nur, das brauchen wir alles nicht, aber das ist alles nicht das Ich.
Ja, wenn ich so zurückdenke, nicht, vor 10, 12 Jahren, ja, ich mit der Anthroposophie in Berührung gekommen bin, da war ich sehr materialistisch. Also auch wenn ich heute, also ich habe auch mit dem Laptop gearbeitet von meinem Bruder, weil was nicht funktioniert hat, da habe ich in ein ganz anderes Denken rein.
Ja, natürlich.
Das war dazu hin. Aber eben auch durch die Anthroposophie, diese Erklärung des Kindes oder was der Geburt und dergleichen, ein Kind anders zu betrachten als früher eigentlich. Ne?
Ja.
Das hat sich schon geändert.
Nicht? Ja. Ja, naja, natürlich, ich meine, dazu ist Anthroposophie in die Welt getreten irgendwo. Das wird der Herausforderung irgendwo Herr werden, dass wir nicht verloren sind in dem Ganzen. Und wir sind es auch nicht. Also es ist eben heute, das Ich ist stärker geworden und
wir stehen heute wirklich an dem Punkt, wo wir mal ganz klarer diesen Unterschied zwischen dem Ich und dem Ego erfassen müssen. Oder nehmen wir es kleines Ich, großes Ich, wie auch immer das Wort ist wurscht, also ich nenne es am liebsten Ego und Ich, weil das Ego ist halt nur ein Schattenbild, ein Wachsabdruck und noch dazu ein Verzerrter von dem, was das wirkliche Ich ist. Und das muss man auseinanderhalten können und das ist aber wahnsinnig schwer in der Lebenspraxis. Weil wir sind vollgestopft mit dem, was durch die Erziehung, durch das Bildungssystem, durch die Umwelteinflüsse in uns reinkommen ist. Das ist aber alles nicht unser Ich, das ist unser Ego, mit dem wir ausgestopft sind und von dem wir glauben, wir brauchen das unbedingt. Weil wir es halt gewohnt sind, das ist also ganz tief eintrainiert. Und da jetzt den Funken des Ich zu erkennen, der was anders ist.
Ein Haufen lauter gestopfte umeinander. Ja, schon.
Nein, also, die Egos sind halt so richtig.
so, ich meine, sie sind ganz unschuldig da, weil es kommt so viel. Es ist also, da haben wir Überangebot an Nahrung, aber das ist eben nicht die eigentliche Seelennahrung. Das sind so die Kartoffelchips und sonst was. Die seelischen.
So ein komisches Bild.
Schon, ja.
Ja, die Ersatzstoffe sind
das. Ja.
Das. Was hast du da für einen Ersatzstoff?
Genau.
Ich kau dran.
Genau, wir haben zu kauen an der Sache. Wir haben es nicht leicht. Es ist schwierig. Ja, ich meine, wenn wir jetzt auf Weihnachten zugehen, das ist ja auch ein Teil des Weihnachtsgedankens irgendwo,
das zu erleben, dass da was Höheres hereinkommt. Dass es eben nicht nur das irdische Ego ist, sondern dass ich in der sozusagen finstersten Zeit das alles einmal beiseite schiebe und schau, was dann da hereinkommen kann. Und dieses Licht, das lebt im Ich drinnen. Da ist diese schöpferische Kraft drinnen. Und den Unterschied einmal wirklich konkret, bewusst zu erleben, den Moment, wo man das wirkliche Ich spürt, sozusagen, das ist schon ein großartiger Moment, das nämlich in seiner gewaltigen Kraft auch zu spüren. Ich meine, wir alle wissen, wir haben ein Ich, das wissen die meisten zumindest. Wir haben keine Ahnung, was es eigentlich ist und verwechseln es dann mit dem Ego, mit dem Ausgestopften, aber immerhin, irgendwo ist es Ich, das wissen die meisten zumindest. Aber es wirklich konkret zu spüren in seiner Kraft, ja, wo kann man es am deutlichsten spüren? Also entweder dort, wo man gerade schöpferisch tätig ist, in der Kunst zum Beispiel, wo wirklich in einem Moment was entsteht und wo immer eine wirkliche Inspiration da ist, oder insbesondere dort, wo das Schicksal wirksam wird, wo einen das Schicksal trifft, weil das Schicksal trifft wird. Das Menschenschicksal ist sein, das Menschendaimon ist sein Schicksal, hat schon der Heraklit gesagt.
Der Heraklit?
Heraklit, ja. Heraklit hat das bereits gesagt. Daimon ist es ein Bild für das Ich, das damals noch drüber geschwebt ist, sozusagen. Ich meine, wie gesagt, es steht halt auch drüber, aber es steht bewusster drüber, oder sollte es zumindest. Aber. Also im Schicksalswirken kann man das eigentliche Ich auch am deutlichsten spüren. Also gerade in den Dingen, wo wir hadern oft damit. Aber da sollte man sagen, Mensch, da bin ich selbst. Was will ich eigentlich damit? Dass ich das jetzt meinem Ego zufüge. Weil das Ego umjammert, das Ego sagt, wieso ich gerade und warum, ich habe dir nichts angestellt und wieso trifft es mich? Es trifft mich, weil das Ich sich zur Geltung bringt und sagt, Mensch, du musst aber den weggehen, den ich da oben will.
Jetzt kommt ja dieses Zitat, also, wie man sich bettet, so liegt man nicht, der für mich
ja
passiert wird, so ein paar Mal immer. In Gedanken habe ich das
gedacht. Ja.
Das ist ja wirklich so, man weiß ja, wie jetzt so, jetzt komme ich ja, wenn das Ich ja das sagt, ja, das kriegt ja eine viel tiefere Bedeutung.
Ja, ja, nicht. Ja.
Das hat sich da so reingebettet oder so.
Ist absolut. Das ist das Ich, mit Hilfe natürlich auch, führt uns in die Welt so hinein, dass es sich selber hier weiterentwickeln kann, in dem Sinn bewusster zu werden und noch mehr schöpferische Kraft zu entwickeln, durch die es die Welt bereichern kann. Weil das tut das Ich, indem es schöpferisch tätig ist und es wirklich Geistiges kann es ja gar nichts anderes als schöpferisch tätig sein, dann muss es das auch verschenken. Und das will es. Und es will einfach die Hindernisse, die ihm im Weg sind, wegräumen. Jede Verfehlung aus der Vergangenheit bedeutet, dass das Ich geschwächt wird in seiner Schöpferkraft. Und das will es wieder ausbügeln. Das will es also ausbügeln und vielleicht dann noch einen Schritt weitergehen. Also dort, weil dann geht es ja als Entwicklung los. Also ich muss die Fehler der Vergangenheit bewältigen und dann den nächsten Schritt machen. Das will das Ich. Das Ego will das meistens nicht so ganz, weil es unangenehm ist. Und das Ego, das ist unser kleines Erdenbewusstsein, aber hier zunächst. Weil sich das...
Das Ich spiegelt sich halt in dem Ego und dieses Bild, das zurückgespiegelt wird, zeigt uns halt immer das Ego-Bild zunächst. Aber nur dadurch kann überhaupt auch das Ich zum Bewusstsein, das wirklich der Ich oben zum Bewusstsein aufwachen. Nur dann muss es also die Illusion des bloßen Ego überwinden. Dann muss es erkennen, Mensch, der Spiegel ist aber erstens fürchterlich dreckig und verzogen. Den muss ich einmal putzen und zurecht biegen, ohne dass er zerbricht, nach Möglichkeit, also mit großer Vorsicht. Und dann kann anfangen, das Ich sich wirklich in den Spiegel zu schauen. Dann sehe ich nicht mehr bloß das Verzerrte, das Ego-Verzerrte, sondern das wirkliche Ich. Das ist der große Moment. Und der ganze Einweihungsweg oder was läuft zunächst einmal auf nichts anderes hinauf als auf das, weil im Prinzip das erste geistige Wesen, dem wir begegnen, ist das eigene Ich. Und das ist auch gut so. Da wissen wir dann, was Geist ist, was Geistiges ist, was eine geistige Wesenheit ist. Eine, die wir unmittelbar von innen und außen und durch dann erkennen können mit der Zeit. Aber das ist noch nicht so lange, dass das für einen breiteren Kreis von Menschen zugänglich ist. Ich meine, es waren in der Vergangenheit eben wirklich nur die Eingeweihten und die Mysterienschüler, die auf dem Weg dorthin waren, und das waren ganz auserwählte Zirkel, aber es war nicht grundsätzlich nicht also für breitere Massen zugänglich. Heute sollte es im Prinzip jedem zugänglich sein, der das anstrebt, natürlich. Man kann es niemand aufzwingen. Mit dem Auftrag ist ja eigentlich die Anthroposophie in die Welt getreten, dass es Und das ist das eigentlich Christliche, weil das liegt im Christlichen drin, weil mit dem Christentum und mit dem Erdenleben des Christus sind die Mysterien offenbar geworden in Wahrheit. Also ab dem Zeitpunkt kann man alles das im Grunde nur mehr in die Öffentlichkeit tragen in gewisser Weise, also es jedem zugänglich machen. Es ist halt aber ein langer Prozess, bis dorthin, weil das Mysterium von Golgatha ist doch schon 2000 Jahre ungefähr her. Also das aber jetzt, wirklich jetzt erst, also ich sage einmal in den letzten auch 15, 20 Jahren, also es trifft mit dem zusammen, ist einerseits der Egoismus, das Ego so stark geworden, dass viele alles das, was du darüber ist, komplett vergessen haben, aber es ist umgekehrt auch jetzt erst der Zeitpunkt, wo das Ich so wirklich ganz klar sich in den Spiegel schauen kann, wenn es das will und wenn es ihm gelingt, den Spiegel zu reinigen.
Also vergessen, ich denke mal jetzt an diese Computerspiele und dergleichen, ja. Da gibt es auch sehr viel sehr Kräfte und Wesenheiten, also Rollen, in denen sich die Menschen rein leben, nicht?
Das ja.
Muss ja da doch etwas sein, aber es drückt sich halt nur falsch aus.
Es drückt sich falsch aus, aber es ist, na sicher.
Also ein Bedürfnis
ist es. Es ist ein Bedürfnis da, na sicher. Na sicher, und in Wahrheit laufen wir ja mit allen möglichen, zum Beispiel Elementarwesen, die in uns wirken, Widersacher-Elementarwesen, also gerade luziferische, arimanische Elementarwesen, heute besonders arimanische Elementarwesen, die gehen bei uns aus und ein, die sind mit uns fest verbunden und die wirken und in vielen also technischen Entwicklungen, gerade so eine Unterhaltungsindustrie und sowas da rauskommt, also Computerspiele oder auch viele Filme oder so, wenn man sich die Dinge anschaut, die wissen zwar nicht genau, was da schildern, aber da sind durchaus stecken Imaginationen dahinter. Die sind halt nicht bewusst. Und natürlich nicht so, dass sie den Menschen dann helfen, mit den Dingen fertig zu werden, aber sie kommen nicht von ungefähr.
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass sich in Filmen nicht alles schon ausdrückt, alles was an luziferisch ist, arimanisch oder asurmäßig, ne?
Ja.
Das hört sich ja alles in den Filmen schon aus.
Ja, sicher. Da ist viel, vieles drinnen, na, gar keine Frage. Und es ist kein Wunder, dass überhaupt also in der Kunst auch ja vielfach heute eine Auseinandersetzung gerade mit den dunklen Kräften vorhanden ist. Viel mehr, weil man findet halt nur mehr wenig Künstler, die da oben ins Fernsehen bewegen. Mhm. Also es ist ein riesiger Antrieb, sich mit dem da auseinanderzusetzen. Ob immer in der richtigen Weise ist eine andere Frage, nämlich in der Weise, dass man fertig wird damit oder ob man nur einmal einen Blick hineinwirft und dann überrollt wird. Aber immerhin, die Auseinandersetzung ist notwendig. Die Auseinandersetzung ist notwendig heute.
Ja, ich hatte in den letzten Tagen mit einem Laptop zum Beispiel gekämpft und dergleichen. Aber die Technik ist auch sehr interessant. Also alles, was Neueres gibt und dergleichen, wie sich die entwickelt hat, wie früher.
Ja. Nein, es wird. Es das wird da weitergehen. Also das wäre Illusion, wenn man nur sagt, naja, das ist alles, das sind negativ arimanische und wir werden es nicht aus der Welt verbannen können. So schnell, es geht auch nicht, nämlich wir können es auch nicht verbannen, weil wir es brauchen. Wir brauchen die arimanischen Kräfte, wir brauchen das ganze Dunkle auch noch. Das trägt uns weiter, das ist nichts, was wir auch auflösen könnten jetzt in einer Inkarnation oder so. Das ist illusorisch. Und wir brauchen es insofern auch, weil es auch die notwendigen Zerstörungskräfte gibt, die irgendwann zu einer Vergeistigung des Ganzen führen. Also die sind auch notwendig. Die sind auch notwendig. Es ist immer eine Frage des Gleichgewichtes, was als Gegengewicht da ist. Also das heißt auch nicht die grundsätzlich arimanische Technik, alles pfui und fliehen und weg davon. Sie wird ein Bestandteil auch der Zukunft sein oder ganz stärker. Die Frage ist, gibt es den Gegenpol zum Beispiel im Ätherischen? Also gibt es eine Maschinentechnik, die mit dem umgehen kann, die das Gegengewicht schafft? Weil wenn ich nur einseitig diese Technik habe, dann wird die zu schnell die Erde zerstören. Und wird vor allem den Menschen zu schnell in die Gefahr bringen, nämlich zu schnell, bevor das Ich stark genug ist, um damit fertig zu werden mit der Situation, dass genau das passiert, was der Arimann anstrebt, dass ich unten einen total mechanisierten Menschen habe, wo das Ich nicht mehr hereinwirken kann. Und das gefesselt ist darüber. Das wird immens durch die arimanische Technik gefördert, also gerade durch die Elektronik, durch die Computertechnik, durch die ganze Steuerungstechnik. Die wird ja immer enger mit uns verbunden werden. Das ist schon absehbar. Ich meine, dass wir irgendwann das Handy nicht mehr in der Hand haben, sondern dass es implantiert wird alles. Das ist ganz klar, das wird direkt über die Nerven übertragen und sonst was. Und das ist jetzt gar kein so ein riesiges Zukunftsbild, da braucht man nicht glauben, dass das 100 Jahre dauern wird. Das wird schneller kommen, als man denkt, solche Sachen.
Ja, schon, aber wenn man sich denkt, in welchen Frequenzen die Hände jetzt schon, jetzt gibt es wieder neu, also es wird immer stärker und schneller.
Ja, natürlich.
Also das muss ja dann der Kopf auch aushalten, das Gehirn nicht.
Ja.
Wenn sie dann da ausgestrahlt wird, nicht diese Strahlungen und dergleichen.
Ja.
Ich meine, es wird halt alles schön kleiner, ist ja hübsch, nicht?
Natürlich, ja.
Aber die Kräfte, die da wirken,
ja. Das sind alles diese unteren Kräfte und fertig werden wir damit nur, wenn wir entsprechendes geistiges Gegengewicht entwickeln. Sie werden da sein, auch wenn ich als Einzelner vielleicht irgendwie mit davon stellen kann, dass ich mir das alles nicht implantieren lasse, was schwierig genug sein wird, aber eben das ganze elektromagnetische Strahlungsfeld ist auf jeden Fall da. Da kann ich mich zurückziehen, wohin ich will. Ich meine, vielleicht baue ich mir irgendwo einen Bunker oder was, aber das wird auch nichts nutzen. Das, außerdem ist es keine Lösung für die Menschheit als Ganzes. Ich meine, ein Einzelner kann immer versuchen, irgendwo zu entfliehen, aber dann ist er wahrscheinlich auch letztlich egoistisch, dass er schaut, Hauptsache mir geht's gut.
Das ja, ist eine Workshop-Phase, nicht? Wo lasst mich in Ruhe, ne? So ganz weit weg und so.
Ja.
Aber heute freue ich mich ja sogar. Also ich war in der Bücherei heute.
Ja.
Ansonsten, da gibt es keinen automatischen Rückladen der Namen. Da geht man noch hin zum Tisch.
Ja.
Auf der Brunnenstraße ist da noch mehr bei mir in der Nähe. Gibt es da schon, da muss man schon automatisch.
Wahnsinn, ja.
Aber ich habe mich auch die Freude, dass die noch da gesessen sind und da gibt es das noch.
Das ist, ja. Na, weil genau diese Dinge gehen immer mehr verloren. Ja, also die Menschlichkeit geht unter, weil schon der menschliche Kontakt unterbunden wird. Ich meine, das ist...
Mit dem Personalaufbau, mit der Automatik, wenn man sich Banken und dergleichen und danken und all dem nicht.
Geil.
Aber ich jetzt beim Programmieren jetzt, weil das macht ja noch der Mensch, nicht noch.
Noch,
sag ich mal. Ne? Ist da jetzt noch was Geistiges? Kann ich da jetzt noch was Menschliches rein? Oder ist das dann auch schon mein automatisches Denken, mein Ego-Denken?
Naja...
Es sind auch Möglichkeiten.
Naja, es gibt schon Möglichkeiten. Ich meine, das ist ein Riesengebiet. Aber es besteht jedenfalls halt die Problematik, dass es im Endeffekt dann für den Anwender wird so, dass es eben natürlich einfach ein Automatismus ist und die Gefahr eben besteht, dass der Mensch dem Ding angepasst wird, als umgekehrt, letztlich.
Das heißt, das Ding soll einfach funktionieren, nicht? Und ohne dass ich was...
Ja. Ja. Und nur der Mensch wird halt dann immer mehr erzogen, dass er eigentlich so funktioniert, dass das eben mit dem Ding funktioniert. Und
wir machen immer mehr für die Bank.
Ja.
Die Eingaben...
Ja,
die Kontrolle.
Ja, sicher. Naja, wir werden immer mehr, natürlich, das ist das Bestreben, das dahinter steckt, immer mehr in diese ganze Maschinerie, sei es technische, verwaltungsmäßige Maschinerie, immer stärker eingebunden.
Also auch mit diesen Ämtern, nicht mit diesen...
Ja, das gehört alles dazu. Das
ist eigentlich unterbunden, dass ich mit Menschen in Kontakt
bin. Richtig. Richtig.
Das große Problem, ne?
Ja.
Dass ich nur mit dem Gerät, mit anderen Geräten kommuniziere.
Genau. Ja, weil zum Schluss werden eh nur die Geräte miteinander kommunizieren.
Ja,
weiter.
Ja, wo ist dann der Mensch? Ne?
Ja.
Den Menschen, ne?
Genau.
Das ist ja dann ein logisches Denken.
Ja, natürlich. Das,
künstliche Intelligenz.
Das ist der Punkt.
Es gibt ja einen Japaner, der war es in den Medien.
Ja.
Jetzt auch wieder in der Zeitung, der hat jetzt seinen Roboter nach sich gestaltet und der ist ganz begeistert jetzt davon.
Ja, na sicher, das wird sehr schnell fortschreiten und alles das, was sozusagen die äußere Verstandestätigkeit betrifft, was die sogenannten kognitiven Fähigkeiten betrifft, wird innerhalb kürzester Zeit die Computertechnik überlegen sein. Aber das ist eben genau das, was das Nicht-Geistige bei uns ist. Das ist der Punkt. Das ist das rein Arimanische. Und dadurch, dass wir das entwickeln, ist es aber auch eine Chance, den Unterschied zu erkennen. Also das ist mit auch ein Grund, warum wir eben heute vor diesen Herausforderungen stehen, den Unterschied zu erkennen zwischen dem, was kommt aus dem Ich und was ist eigentlich ein reiner Automat. Sei es im Gehirnautomat oder elektronischer Automat.
Ist das jetzt das, ist, was ich dann mitnehmen kann für die nächste Inkarnation, wenn mir das jetzt klar wird, weil in der nächsten Inkarnation nehme ich an, dass die Technik dann und vieles weiter ist.
Ja, sicher. Wieso sicher.
Bin ich da?
Sicher. Ja, na, das sicher. Also was, wo das Ich wirklich dabei ist, das ist das, was man mitnimmt, bewusst nämlich mitnimmt in die nächste Inkarnation. Auf jeden Fall. Da kommt auch ein Bewusstsein mit. Dafür, dass wir uns jetzt an so vieles nicht erinnern, oder das meiste nicht erinnern können, was früher war, weil das Ich noch nicht wach genug dabei war. Aber dort, wo wirklich das Ich, und zwar das Ich eben und nicht das Ego, dabei ist, wo das den Unterschied spüren lernt zwischen Ego und Ich, zwischen dem, was maschinelle Fähigkeit ist und dem, was wirklich Geistiges ist, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ganz bewusst. Also das heißt, wenn wir uns jetzt damit beschäftigen, mit diesen Dingen, haben wir für die nächste Inkarnation natürlich einen wesentlichen Vorteil und gegenüber denen, die sich mit diesen Dingen überhaupt nicht auseinandersetzen, sondern die sich einfach manipulieren lassen von dem Automatismus irgendwo, der natürlich bequemer ist. Ja, das sind die Herausforderungen.
Ist das jetzt ein Vorteil oder dann ein großer Schock?
Nein, es ist. Es ist sicher.
Ja, es ist ein Vorteil.
Ja, nein, aber es.
Nein, eher nicht, nein. Wir machen das nicht wegen
dem. Nein, sicher. Das in der Natur des Ich. Das Ich kann das eigentlich gar nicht. Das Ich als geistig Produktives kann sich nur verschenken. Sonst ist es nicht. In dem Moment, wo es das nicht tut, führt es ad absurd und löscht sich eigentlich teilweise aus zumindest. Das ist immer nur das Ego, das so denkt. Also, und alles, was wir an Ich-Erlebnissen jetzt irgendwo haben, wo wir das spüren, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist das Stärkste und das heißt, das ist in der nächsten Inkarnation von Anfang an natürlich viel spürbarer da. Und wir leben in einer Zeit, wo das wirklich für mehr Menschen grundsätzlich möglich ist. Aber es ist halt auch der Ansturm dagegen riesengroß. Also schauen wir, dass wir halt dagegen stürmen, gegen den Ansturm oder dagegen halten.
Magst du
eigentlich einen Weihnachtsvortrag? Ja, werde ich machen. Das wird sein, der letzte vor Weihnachten.
In zwei Wochen, glaube ich. Weil ich habe jetzt das gelesen mit diesen 33 Jahren fürs nächste Osterfest, nicht?
Ja.
Wie muss ich das dann vorstellen? Also, dass das mit einbringen könnte.
Mit den 33 Jahren. Ding. Na, kann man schauen, ja. Gut, für heute sage ich danke.
Ja, danke auch.